Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zur nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich habe es beim letzten Mal schon angekündigt. Nachdem wir das Buch Habakuk hinter uns gelassen haben, bleiben wir noch eine Weile bei den sogenannten kleinen Propheten des Alten Testaments und erreichen nun das Buch Zephania. Die 12 kleinen Prophetenbücher, die deshalb so heißen, weil sie nicht sehr umfangreich sind, bilden in den meisten heutigen Bibelausgaben den Abschluss des Alten Testaments. Nicht so in der hebräischen Bibel, dem Tanach. Dort werden die kleinen Propheten zum 12-Prophetenbuch zusammengefasst. Und das findet sich im mittleren Teil der hebräischen Bibel. Doch genug der Vorrede, gleich geht es hier los mit einer Einführung in das Buch des Propheten Zephania. Das alttestamentliche Buch des Propheten Zephania besteht aus drei kurzen Kapiteln. Zephania überbringt dem Südreich Israels, auch bekannt als das Königreich Juda, die Botschaft Gottes für sein Volk. Wir hören allerdings, dass der Prophet nicht nur über das Gericht spricht, das Israel treffen wird, sondern er spricht auch über das Gericht, das einmal über die ganze Welt kommen wird. Da Propheten meistens von Gott gesandt wurden, wenn sein Volk sich tief in Sünden verstrickt hatte, ist auch in diesem Buch der Unterton eher dunkel und trist, und es werden harte Worte verwendet. Dennoch hören wir, wie es in vielen anderen Prophetien ebenfalls der Fall ist, gegen Ende des Buches davon, wie sehr Gott sich auf den Tag freut, an dem sein Volk zu ihm zurückkehrt und sich wieder ganz ihm zuwendet. Der Prophet Zephania stellt sich uns sehr viel ausführlicher vor als jeder andere der 12 sogenannten kleinen Propheten. Habakuk zum Beispiel hüllt sich gänzlich in Schweigen. Über seinen persönlichen Hintergrund wissen wir nichts. Zephania verfällt genau in das entgegengesetzte Extrem und erzählt uns mehr, als für einen Propheten üblich war. Er listet seine Vorfahren bis zu seinem Ururgroßvater Hiskia auf, der König von Juda war. Die Zeit, in der er zu schreiben begann, benennt er ganz genau und eindeutig wie seine Identität. Zitat: Zur Zeit Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda. Zephania war ein Zeitgenosse Jeremias. Seine Prophezeiung war sozusagen der Abgesang des Königreiches Davids und man sagt ihm nach, dass er der Wiedererweckung während der Herrschaft Josias neuen Schwung verlieh. Was die Beliebtheit des Buches Zephania unter den Christen betrifft, es wird wohl niemals den Platz des Johannesevangeliums einnehmen, das wohl zu den beliebtesten Büchern der Bibel gehört. Kein Wunder, fehlen hier doch so fundamentale Sätze wie etwa der aus Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Die Inhalte des Zephania-Buches waren nie besonders bekannt, und ich bezweifle, dass oft darin gelesen wurde und gelesen wird. Ich wage sogar zu behaupten, dass die wenigsten Menschen jemals auch nur eine einzige Predigt über Zephanias Prophetie gehört haben. Eines Sonntagmorgens vor vielen Jahren, als ich eine Predigt zu diesem Buch halten wollte, fragte ich vorher das versammelte Publikum, das immerhin aus knapp 3000 Besuchern bestand, wer denn schon einmal eine Predigt über Zephania gehört hatte. Stellen Sie sich vor, nur 2 Leute hoben die Hand. Diese Missachtung liegt nicht an der Mittelmäßigkeit oder Minderwertigkeit dieses kurzen Buches. Wäre das Thema bekannter, mit dem es sich beschäftigt, würde es weitaus mehr geschätzt werden. Denn es ist im Grunde dasselbe Thema, mit dem sich auch das Johannesevangelium fast 600 Jahre später auseinandersetzt. Johannes wird der Apostel der Liebe genannt. Wenn wir uns mit Zephania näher beschäftigen, werden wir feststellen, dass Zephania der Prophet der Liebe ist. Mag sein, dass Sie das kaum glauben können, aber ich nenne Ihnen einen Vers als Beispiel. Johannes 3, Vers 16 habe ich eben schon zitiert. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Aber kennen Sie auch Zephania 3, Vers 17? Da heißt es, denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Wunderschön, nicht wahr? Doch zugegebenermaßen ist das Buch Zephania ein wenig anders als das Johannesevangelium, denn dieser Vers ist nur wie eine kleine Insel inmitten eines vom Sturm aufgewühlten Meeres. Ein großer Teil des Buches Zephania wirkt eher harsch und brutal. Es wirkt wie eine Schale des Zorns, die ausgegossen wird. Das dritte Kapitel beginnt genau in dieser Stimmung. Weh der widerspenstigen, befleckten, tyrannischen Stadt. So viele Bestrafungen werden in diesem kleinen Buch erwähnt. Wie kann dennoch Liebe der Leitgedanke sein? Nun, den Beweis dafür zu finden, dass Liebe das Leitthema ist, entspricht ehrlicherweise der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Ich möchte Ihnen meine Einschätzung erklären, indem ich Ihnen eine kleine Kriminalgeschichte erzähle. Das ist vielleicht eine etwas seltsame Art, mit der Auslegung des Buches Zephania zu beginnen, aber es wird uns helfen, dieses kurze Buch zu verstehen. Der Titel meiner Geschichte lautet »Die dunkle Seite der Liebe«. Es war später Abend in dem Vorort einer großen Stadt. Ein kleines Mädchen lag ruhelos in seinem Bett. Ein Mann mit einem ernsten und strengen Gesicht schlich sich in das Zimmer und trat leise an das Bett des Mädchens. In dem Moment, als das kleine Mädchen ihn erblickte, konnte man sehen, wie sich Entsetzen in ihrem Gesicht ausbreitete und sie begann zu schreien. Ihre Mutter eilte in das Zimmer und an ihre Seite. Das zitternde Kind schlang seine Arme um die Mutter. Der Mann zog sich zurück, griff zum Telefon und wählte eine Nummer, vermutlich die eines Komplizen. Mit leiser Stimme handelte er etwas aus. Dann ging er schnell zurück in das Zimmer, entriss das Kind den Armen seiner Mutter und lief nach draußen zu einem Auto, das dort wartete. Das Mädchen weinte bitterlich, und der Mann versuchte ihr, den Mund zuzuhalten. Er raste so schnell er konnte durch die Straßen und hielt schließlich vor einem großen, finsteren und unheilverkündenden Gebäude. Es war ganz still, das Gebäude lag teilweise im Dunkeln und nur in einem einzigen Raum in den oberen Stockwerken brannte grelles Licht. Das Mädchen wurde schnell ins Haus gebracht und in dem erleuchteten Raum dem Mann übergeben, mit dem der erste Mann telefoniert hatte. Danach wurde es an eine weitere Person gereicht, diesmal eine Frau, und sie trug es, gemeinsam mit einem weiteren Mann, in den nächsten Raum. Der Mann, der das Kind hergebracht hatte, wurde im Gang zurückgelassen. Der Mann in dem erleuchteten Raum stach ein glänzendes, scharfes Messer in den Unterleib des kleinen Mädchens, und sie lag da wie tot. So, jetzt denken Sie vielleicht, ich hoffe, man schnappt den Verbrecher, der das kleine Mädchen entführt hat und der letztendlich verantwortlich ist für solch ein fürchterliches Verbrechen. Aber, liebe Hörer, ich habe Ihnen nicht die schrecklichen und grausamen Taten eines schlechten Menschen geschildert. Die Geschichte war kein Kapitel aus dem Leben eines Häftlings, der lebenslang im Gefängnis sitzen wird. Ich habe Ihnen nicht das schmutzige und sadistische Verbrechen eines psychopathischen Kriminellen geschildert. Im Gegenteil, ich habe Ihnen einen Akt hingebungsvoller Liebe geschildert. Ich kann mir tatsächlich keine bessere Demonstration großer Liebe vorstellen als die Situation, die ich Ihnen gerade geschildert habe. Das verwundert Sie sicherlich. Deshalb füge ich noch einige Details hinzu, damit Sie es verstehen. Das Mädchen war mitten in der Nacht aufgewacht mit starken Bauchschmerzen. Sie hatte diese Schmerzen schon oft gehabt und der Doktor hatte den Eltern aufgetragen, ihren Zustand durchgehend zu überwachen. Es war ihr Vater gewesen, der in den Raum geeilt war. Als er sah, wie sie litt, griff er zum Telefon, rief den Arzt an und bat ihn, sich mit ihm im Krankenhaus zu treffen. Dann raste er mit dem kleinen Mädchen dorthin und übergab sie an den Arzt, der mit ihr in den Operationssaal eilte und eine Notoperation vornahm. Jeder Schritt und jede Entscheidung des Vaters wurde voller Liebe, Besorgnis und wohlüberlegt getroffen. Das heißt, ich habe Ihnen sozusagen die dunkle Seite der Liebe beschrieben. Und dennoch war es Liebe. Die Liebe des Vaters zu seinem Kind war in dieser Nacht, in der er das Mädchen ins Krankenhaus brachte, genauso groß wie in der darauffolgenden Woche, als er ihr Blumen und Süßigkeiten brachte. Dass er sie dem Arzt überließ, zeugte genauso sehr von tiefer Liebe wie in der nächsten Woche, als er sie zurück in die Arme ihrer Mutter brachte. Liebe Hörer, ganz allgemein kann man sagen, die Liebe misst langfristiger Sicherheit und körperlichem Wohlbefinden mehr Bedeutung bei als flüchtigen und kurzfristigen Wohltaten auf dieser Erde. Liebe hat nur das Beste im Sinn. Und darum geht es in dem kurzen Buch Zephania, um die dunkle Seite der Liebe. In vielen christlichen Gemeinden wurde in den letzten Jahrzehnten die Liebe Gottes völlig aus dem Verhältnis zu den anderen Eigenschaften Gottes herausgerissen. Es wurden nur die sonnigen, guten Seiten gezeigt und die andere Seite wurde nie erwähnt. Die Liebe Gottes wurde und wird so präsentiert, als würde es sich dabei lediglich um ein vernarrtes Küsschen der Großeltern für ihre Enkel handeln, als um lebendige und energische Fürsorge um ein Kind und dessen Wohlergehen. Viele Prediger singen auf der Kanzel wie die Papageien. Sie wiederholen Klischees und reden von angeblich göttlichen Eigenschaften, die wir schon oft gehört haben. Sie sagen zum Beispiel, Gott ist die Liebe, und zwar so oft, bis uns die Zähne wehtun, weil es so zuckersüß klingt. Sie reden aber nie von der dunklen Seite der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes wird verwässert dargestellt, so dass sie uns eher langweilt als motiviert und auf allen Seiten überschwappt wie sentimentale Gefühle. Dass es Gott um eine beständige, von Liebe motivierte Sorge geht, gerät dabei völlig in Vergessenheit. Liebe Hörer, ich möchte, dass Sie wissen, dass die Liebe Gottes auch eine dunkle Seite hat. Er behandelt uns so, wie wir es brauchen. Der große Arzt legt sein Kind auf den Operationstisch, wenn es notwendig ist. Er benutzt ein Skalpell, wenn er sieht, dass der Tumor der Sünde sich ausbreitet. Er zögert nicht, zu drastischen Maßnahmen zu greifen, wenn ein tödlicher Virus unser geistliches Leben infiziert. Wir müssen das frühzeitig lernen und verstehen. Er liebt uns, deshalb liefert er uns, bildlich gesprochen, auf dem Operationstisch ab. Und danach schickt er uns Blumen und Süßigkeiten und nimmt uns mit hinaus zu einem Spaziergang in der Sonne. Manchmal operiert uns der große Arzt sogar, ohne uns Betäubungsmittel zu geben. Aber wenn er der Meinung ist, dass es für Sie und für mich an der Zeit ist, durch das Tal des Leidens zu gehen, dann wird uns das in der Ewigkeit zum Guten dienen. Und dann wird er auch nicht zögern, uns durch das Leid hindurchgehen zu lassen. Ich weiß, es klingt hart, aber Gottes Liebe ist am größten, wenn er sozusagen das Messer ansetzt. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er, heißt es im Hebräerbrief. Anders ausgedrückt, er erzieht uns. Mit einem anderen Bild beschrieb Jesus diesen Sachverhalt seinen Jüngern. Er sagte, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen. Und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, das heißt stutzen, dass sie mehr Frucht bringe. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott, der Vater, in ihr Leben und in mein Leben eingreift und die Triebe stutzt, die keine Frucht bringen. Und das schmerzt. Aber wie ein Theologe es vor vielen Jahren formulierte, der Weingärtner ist dem Ast nie näher, als wenn er ihn stutzt. Gott, der Vater, ist ihnen nie näher, als in dem Moment, wo er seinen Arm ausstreckt und aus ihrem Herzen und ihrem Leben die schlechten Dinge fortnimmt. Der englische Erweckungsprediger Charles Haddon Spurgeon bemerkte einmal eine ungewöhnliche Wetterfahne auf dem Anwesen eines Bauern. Darauf stand in großen Lettern: Gott ist die Liebe. Spurgeon fragte ihn: Meinen Sie damit, dass Gottes Liebe so wechselhaft ist wie der Wind? Der Bauer schüttelte den Kopf und antwortete: Nein, das meine ich nicht damit. Die Botschaft dahinter ist, dass Gott die Liebe ist, egal aus welcher Richtung der Wind weht. Liebe Hörer, heute ist es vielleicht ein warmer Südwind, den er über ihr Leben streichen lässt, weil er sie liebt. Aber morgen lässt er vielleicht einen kalten Nordwind wehen. Und wenn er das tut, dann liebt er sie dennoch. In dem folgenden Text von Annie Johnson Flint, der im englischen Sprachraum sehr bekannt ist, wird dieser Sachverhalt besser ausgedrückt, als ich es je könnte. Gott hat nie versprochen, dass der Himmel allezeit blau ist, dass all unsere Wege im Leben mit Blumen übersät sind. Nie hat Gott uns Sonne ohne Regen versprochen, Freude ohne Sorge, Frieden ohne Schmerz. Gott hat nicht versprochen, dass uns niemals begegnen sollen Mühe und Versuchung, Trauer und Leid. Er hat uns nicht gesagt, dass wir niemals tragen sollen viele Lasten und viele Sorgen. Aber Gott hat uns Kraft für den Tag versprochen, Ruhe nach der Arbeit und Licht auf dem Weg, Gnade in der Versuchung und Hilfe von oben, unerschöpfliches Verständnis und unvergängliche Liebe. Liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn Sie ein Kind Gottes sind und wenn Sie leiden, dann können Sie sich sicher sein, dass Gott Sie liebt, egal wie es Ihnen vorkommt. Er liebt Sie und daran können Sie nie etwas ändern. Die Liebe wird oft so süß und leicht dargestellt in jeder Situation. Das hat auch seine Berechtigung, aber das umfasst nicht alle Bereiche der Liebe. Die Liebe zeigt sich immer zum Guten dessen, der geliebt wird. Das ist der Grund, warum es so schwierig ist, die Liebe mit dem Gericht Gottes zusammenzubringen. Es ist zurzeit weit verbreitet zu glauben, dass Gott die Verkörperung der Rollen von Dr. Jekyll und Mr. Hyde perfekt beherrscht. Sicher haben Sie schon mal etwas von dieser Novelle aus dem 19. Jahrhundert gehört. Darin geht es um eine Person, die ein Doppelleben führt. Der angesehene Arzt, Dr. Jekyll, ist tagsüber ein geachtetes Mitglied der Gesellschaft, angenehm, höflich und zurückhaltend. Doch nach Anbruch der Dunkelheit wird er zu einem ungehobelten, brutalen Kerl namens Edward Hyde, der selbst vor Mord nicht zurückschreckt. So in etwa stellen sich manche Menschen auch Gott vor. Ein Teil von ihm äußert sich durch Liebe, der andere Teil durch Zorn in seinem Gericht. Diese beiden Wesenszüge erscheinen in ihrer Vorstellung so gegensätzlich, als gäbe es zwei Götter. Doch Gott ist immer der eine. Er ist ein heiliger und gerechter Gott, der die Sünde nicht ungestraft lassen kann und der die Sünder dennoch liebt. Zum Glück hat er eine Lösung gefunden für das Sündenproblem, das schwer auf der Menschheit lastet. Ich zitiere noch einmal Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Dieser eine Gott, der sich im Laufe der Jahrtausende nicht verändert hat, meldet sich auch durch den Propheten Zephania zu Wort. In dieser Sendung hörten Sie den ersten Teil einer Einführung zum Buch Zephania. Beim nächsten Mal gibt es die Fortsetzung dazu und ich werde mit der Auslegung des ersten Kapitels beginnen. Zunächst stellt uns Zephania seine Vorfahren vor und dann steigen wir direkt ein in die düstere Ankündigung von Gottes Gericht über das Südreich Juda. Wie das Volk des Nordreiches hatte sich auch das Königreich Juda aufs Äußerste versündigt und damit begonnen, Götzen anzubeten. Interessant ist die Tatsache, dass Zephania in seiner Prophetie aber nicht nur das Gericht ankündigt, das über das Südreich Juda kommen wird, sondern auch das Gericht, welches am Tag des Herrn die ganze Welt treffen wird. Mit diesem kurzen Ausblick verabschiede ich mich von Ihnen. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.